Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Hallo zusammen. Wir sind in unserer Mansarde nach einer ereignisreichen Woche. Wir haben nämlich den Podcast Award gewonnen in der Kategorie Leben. Das ist natürlich unsere Lieblingskategorie. Und dazu möchten wir ganz herzlich Danke sagen. Tanja und Priska sind vor Ort in Zürich und haben den schönen Mikrofonpokal vom Swiss Podcast Award entgegengenommen. Ich bin in Asien herumgestäubt und habe mich inspirieren für neue Folgen.
Sind wir ja gespannt. Er steht jetzt hier, der Award, silbriges, grosses Mikrofon. Wir haben eine riesen Freude. Gell, Anni, hast du eine grosse Aufregung gewesen?
Ja, also wirklich tatsächlich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Und ich eigentlich gar nicht auf die Bühne wollen gehen. Im ersten Moment hatte ich irgendwie eine Schockstarre, unser Name ertönt ist. Mhm. Und dann ist gleich wahnsinnig ein beflügelndes Gefühl aufgekommen, wo ich eigentlich fast nicht beschreiben kann. Und es hält noch an und mir schwebt wie so ein Meter über dem Boden seit einer Woche irgendwie.
Ich konnte dir von den Lippen lesen bei den Aufzeichnungen, wo du aufgestanden bist, was du gesagt hast.
Auch nicht fuck, oder?
Scheiße.
Ah, Scheiße.
Hey, Scheiße.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Ist das wahr?
Genau, so Glanz und Gloria ist ja, sind ihr ja schön eingespielt worden und dann habe ich gerade müssen lachen.
Ja, es ist einfach nicht so, also es ist ja auch gut gegangen, wenn man dann in diesem grauen Rampenlicht steht, kommt dem gleich etwas in Sinn, Gott sei Dank. Und vor allem, ich hatte den Award in der Hand gehabt, und dann habe ich, das ist einfach so ein, ja, das hat mir so viel Kraft gegeben. Es ist so eine wirklich ein grosser Halt auf dieser Bühne.
Ja,
und natürlich auch hier nebenan.
In deinem Stärken, in deinem Rücken.
Genau. Nein,
es ist wirklich, ich hatte ein paar Tage, gehabt, um mich wieder zu beruhigen, eben mit dieser Presse und so. Das war alles ungewohnt gewesen. Aber jetzt sind wir wieder voll für euch da. Wenn ihr übrigens noch kommen wollt, an unseren Live-Podcast im Spätsommer, geht auf unsere Webseite schauen. Es ist zum Thema Durchstarten in den Wechseljahren, unser Lieblingsthema.
Oder bei der Denkweise am 7. Juni in Bern. Dort sind wir auch live dabei mit anderen. Das ist sicher auch sehr spannend oben, wo wir bestreiten werden. Und dann können wir vielleicht den einen oder anderen, wo uns jetzt so herzlich gratuliert haben, noch persönlich Danke sagen vor Ort.
Das ist eine gute Idee.
Ja, also ich muss also wirklich merci vielmals für all die Feedbacks. Also das ist
wirklich
Wahnsinn.
Grandios. Ja, sogar mein ehemalig pensioniert Treuhänder hat mir noch geschrieben. Voller Freude.
Sogar, ich muss sich rauskommen.
Ja.
Hey, ja. Und jetzt haben wir einen heutigen Fall.
Genau. Im heutigen Fall geht es um zügellosen Appetit aufs Leben.
Und Priska stellt uns den Fall von der Jojo Yolanda vor.
Die Yolanda ist in die Villa Margherita gekommen, aber zur Einstimmung habe ich eine Frage an euch. Es gibt so ein Klischee, dass die Apothekerinnen besser kochen können als die Ärztinnen.
Jetzt habe ich noch nie gelesen. Also,
aber jetzt habe ich die erste Frage. Anja, was ist das Menü, das du immer kochst, wenn du Gäste hast?
Also wenn ich Gäste habe oder einfach wenn ich das Gefühl habe, ich muss etwas kochen?
Wenn du richtig Mühe gibst.
Wenn ich mir richtig Mühe gebe, oh Gott, dann mache ich so so chinesische Pfännli, die jeder selber machen kann. Also, ich tue das Gemüse schön parat machen. Ich mache ganz feine Reis und kaufe ganz feines Currypast. Aber eigentlich kann nicht jeder selber das machen. Ja,
stimmt. Und du, Janine?
Also, bei mir gibt es immer sicher einen feinen Salat mit Früchten gespickt. Und dann mache ich gerne meine Limetten-Zitronengras-Suppe. Auf Kokosmilchbasis. Und da gibt's
ja gut, es ist
Fleisch
okay, ich habe schon verloren. Stimmt, das Klischee.
Und Cheesecake am Schluss.
Ah, ruf. Deshalb nehmen die Gäste bei mir immer selber mit.
Zu dir, was du
hier essen kannst. Also ich habe ganz viele Lasagne gemacht. Also, es geht schon aufwärts.
Also gut, das Klischee hat sich bestätigt. Heute geht es nämlich ums Essen. Und zwar geht es um die Yolanda. Jolanda ist 37 und ich habe sie kennengelernt in der Villa Margarita. Und zwar ist sie vor 2 Wochen gekommen und sie hat sich Brust eingeklemmt zwischen 2 Holzscheit und hat dann eine Zugsalbe haben. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist zu Hause gewöhnlich, warum sie die Brust zwischen diesen Holzscheit einklemmt. Sie hat gesagt, ja, sie sind jetzt gerade neu aufs Land gezogen mit ihrer neuen grossen Liebe, einem Bauer. Und sie hat es noch nicht ganz im Griff mit dem Holzen und Aufstemmen. Und dann habe ich dann die Brust angeschaut. Es war tatsächlich so Kröte, ein Hämatom. Es sieht anders aus als sonst ein Hämatom. Siehst du das häufig, Anja, Brusthämatom?
Also das mit der Holzscheit, das habe ich auch noch nie gehabt eigentlich. Aber ja, also Hämatom sieht man halt häufig nach, zum Beispiel nach einer Brustoperation. Es ja. ist nicht schon stark durchblutetes Gewebe dort. Oder halt mal nach einem, ja, halt auch zum Teil Schläge.
Ja.
Dort habe ich so, das ist jetzt nicht so ja, ein schönes Thema, aber es kann, also ich habe es auch schon gesehen, aber so eine Brust irgendwann eingeklemmt in der Tür oder zwischen Holzscheit oder im Autotür, also das hat jetzt noch irgendwie so mitbekommen.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es Hämatom gibt, natürlich, weil es eben gut durchblutet ist.
Ich habe es eben vorher noch nie gesehen. Mittlerweile ist es zum Glück wieder abgeklungen, aber Jolanda war so zufrieden in der Villa Margarita, dass sie wieder zurückgekommen ist und das mal mit einem anderen Anliegen.
Jetzt bin ich aber gespannt, ob das mit Holz zu tun hat.
Nein, es geht nicht um Holz.
Holz vor der Hütte.
Ja, nein. Es ist so, Jolanda hat, wie vorhin gesagt, ihre grosse Liebe gefunden. Sie hat ganz klare Vorstellungen gehabt, wie der Mann soll sein. Insgeheim hat sie gehofft, dass er ein bisschen aussieht wie der Koch, der Andrea Caminata, der gefällt ihr. Den hat sie auch mit ihren Kochsendungen
gesehen. Das ist auch
noch ja. Und sie hat tatsächlich jetzt einen Mann gefunden, wo einfach alles passt. Und sie will im kommenden Frühling heiraten. Und sie weiss schon ganz genau, wie das taillierte Hochzeitskleid so aussehen soll. Schön eng anliegendem Körper mit einem gut geschnittenen Dekolleté und natürlich eine lange Schleppe soll das haben. Und das ist etwa in einem Jahr, die Hochzeit. Und bis dann will Jolanda unbedingt noch 7 Kilo verlieren. Dass das einfach, sie hat die Vorstellung von diesem Kleid, sie will das jetzt auch nicht irgendwie grösser kaufen. Und sie hat bis jetzt schon manchmal immer wieder erfolgreich probiert, das Gewicht zu verlieren. Aber der Appetit ist bei ihr einfach so gross. Sobald sie aufgehört hat mit einer Diät oder so, hat sie immer wieder zugenommen. Manchmal sogar war sie nach einer Diät schwerer gewesen als vorher.
Das spricht noch. Also eben Diät ist schon, wenn man über eine gewisse Zeit irgendeine Ernährung ändert und nicht nachhaltig ändert. Man sagt Reduktionsdiät, also man tut irgendetwas umstellen, weniger Kalorien essen oder weniger Kohlenhydrate, genau, um eigentlich die Energiezufuhr zu senken. Das ist quasi kontrollierte Mangelernährung. Und da gibt es ja eine Differenz von dem, was man einmal eingenommen hat und dem, was man jetzt eben nicht mehr einnimmt. Und das holt der Körper quasi die Energie aus dem Depot. Zum Beispiel Fettgewebe, kann aus dem Muskelgewebe sein oder der Glykogenspeicher, also Leberspeicher, wo Zucker drin ist. Wichtig ist einfach, dass wenn man das macht und eben nicht nachhaltig über die Ernährung so umstellt, dass man es nachher heben, dann gibt es gerne den Jojo-Effekt. Darum heisst dort wahrscheinlich die Frau auch Jojo-Jolanda. Also wenn man dann abnimmt, so schnell und kurzfristig mit einer Blitzdiät, dann verliert der Körper in der Regel nämlich hauptsächlich Wasser oder baut dann Eiweiß ab aus den Muskelzellen. Und der Grundumsatz, also der Verbrennungsmodus vom Körper sinkt, der verbrennt weniger. Und sobald man quasi die alten Lebens- und Ernährungsgewohnheiten wieder aufnimmt, dann tut er nicht zwingend den Grundumsatz wieder erhöhen. Also er verbrennt nicht zwingend auch wieder mehr, sondern hat das Gefühl, es könnte ja wie letztes Mal bei der Diät sein, wo weniger reinkommt und fährt dann den Sparmodus anzuheben und die quasi Kalorien, die man dann wieder normal ist, wie vorhin, die gehen dann ins Depot.
Ja, super, das habe ich sehr gut erklärt. Das ist mir auch klar. Nein, wirklich. Ja. Weißt du, dass der Grundumsatz wirklich sinkt, weil die Muskelmasse ja sinkt.
Genau.
Und das, also der Körper braucht weniger Kalorien in dem Sinn. Genau. Eigentlich. Und wenn man die plötzlich wieder kommen, ist er immer noch auf Sparflamme.
Der Grundumsatz ist halt einfach ein bisschen heimtückisch. Bei Teilen bleibt er halt eher lang dann unten und Teilen regulieren wieder Ruhe. Regulieren. Es kommt halt ein bisschen darauf an, ob man noch Sport und so macht dazu und wie so der Alltag ist. Ich habe es einmal in meinem Leben erlebt, mit meinen vielen Ernährungsberatungen, dass jemand so einen tiefen Grundumsatz hatte. Von 700 Kalorien und das ist nicht mehr, dann wird es schwierig. Oder? Mhm. Dann isst man dann extrem wenig, eigentlich wie fast in einer Magersucht. Und man verbrennt einfach das selbst wenige kaum noch. Mhm. Wieso das so ist, das habe ich mit allen Recherchen nie herausfinden können. Dass der Grundumsatz nicht mehr verändert. Genau. Oder?
Das ist ja nicht bei allen gleich.
Hat sicher mit der Evolution zu tun. Mit der Evolution zu tun, dass der Körper halt immer bei Mangelernährung Not gehabt. Das war ein Notzustand und eigentlich das Optimum aus dem versucht rauszuholen, indem man einfach Sparmaßnahmen einhält. Also,
sozusagen okay. Auf Sparflamme läuft.
Auf Sparflamme läuft und das gibt er dann gerne, also je nach, ich denke, es hat auch mit den Genen zu tun, gibt er das nicht mehr so gerne her oder denkt er, es könnte ja wieder schlimm werden.
Mhm. Ja, interessant. Jetzt, Jolanda, wie sieht Ihr Alltag aus? Kannst du noch mal beschreiben? Also, ist sie immer so sitzend oder irgendwie am Umjoggen und am Umstressen?
Nein, sie hat auch einen tiefen Grundumsatz, sage ich mal. Sie ist Gerichtsschreiberin. Also, sie sitzt sehr viel im Gericht. Sie hat noch als Ausgleich eine grosse Leidenschaft, nämlich einen Kochblog. Sie hat so eine Spezialität, das sind Reduktionen, also Flüssigkeiten, die sie einkocht, Sösseli oder Süppli. Und das ist eine richtige Konsistenz, die sie hat. Sie hat eigentlich sozusagen ihre Leidenschaft, also quasi das dauernde Denken an das Essen, hat sie zu ihrem Hobby gemacht. Und sie denkt wirklich in den unmöglichsten Augenblicken immer an das Essen, sei es auf dem Gericht. Manchmal kommt ihr sogar beim Sex das Wort «schlotzig» in Sinn, das Wort, das der Gaminade oben sagt. Also es ist eigentlich wirklich
was
sehr...
Was
ist
das?
Schlotzig. Eine schlotzige Soße. Nein, es ist so...
Die richtige Konsistenz.
Ja, nicht zu trocken, so ein bisschen saftig. Habe ich es immer interpretiert, aber ich habe es nie nachgeschaut. Aber für sie, Jolanda, das Wort «schlotzig» ist... Das schlägt die Beere ein wie eine Bombe. Mhm. Und einfach kurz gefasst, die Gedanken an das Essen und an das Kochen sind bei ihr sehr, sehr dominant. Sie fragt sich, ob jetzt wegen dieser Hochzeit, ob sie jetzt nicht einfach die Fette wegspritzen könnte kaufen, der Villa Margarita.
Ja, das ist jetzt noch spannend, was sie jetzt meint mit der Fett wegspritzen. Ich kenne die zum Beispiel vom plastischen Chirurg, gegen kleine Fettbäusterchen, aber das ist auch nicht das, was sie meint, oder?
Nein, sie hat so ein Video gesehen von der Kim Kardashian, wo in kürzester Zeit ins Kleid, Kim Kardashian ist ja ziemlich eine Kurvenfrau, sage ich mal, die hat in kurzer Zeit in das Kleid von der Marilyn Monroe reingepasst und hat eben offenbar die Fettwegspritze genommen gehabt. Und das hat sie wahnsinnig beeindruckt und sie hat gedacht, die Spritze, die hat sie auch gerne für ihr Hochzeitskleid reinzupassen.
Okay, ja. Ich weiss, was der Mensch oder was sie meint, aber das geht ja nicht einfach so, dass man das auch in Rappo kann einfach holen, schnell so. Mir nimmt auch noch Wunder, wie gross und wie schwer ist eigentlich Jolanda? Also das hat sie für eine BMI und besonders nicht nur der BMI interessiert mich jetzt da, sondern auch ihre Taille oder ja, Bauchumfang. Weil grundsätzlich ist ja der BMI jetzt nicht mega massgebend, sondern mehr Fettverteilung im Körper eigentlich. Also das kann man ja messen, so zwischen Quotient, Taille, Hüfte gibt es so eine Waist-to-Hip-Ratio, wo idealerweise so unter 0,85 ist. Oder man kann sogar Taille-Umfang im Vergleich zur Körpergröße so das Verhältnis bilden. Da kommen wir ja noch darauf zurück. Also es ist nicht nur BMI, sondern eben auch zum Beispiel Taillenumfang möchte ich gerne wissen von Jolanda.
Die ist 1,70 gross und 78 Kilo schwer. Ich habe das im Voraus ausgerechnet. Das entspricht einem Body-Mass-Index von 27. Und die Taille ist 80 cm, also nicht 90, 60, 90, sondern oben habe ich jetzt nicht gemessen, aber die Taille ist 80 cm.
80, okay.
Ja. Löst das etwas bei dir aus?
Ja, also so eine Taille, das unter 88 ist sicher gut. Aber es kommt natürlich auf das Verhältnis drauf an. Das müssen wir dann schnell ausrechnen. Was hast du gesagt? Körpergröße ist wie?
1,70.
Aber dann müssen wir jetzt rechnen. 80 durch 170. Und dann sollte es nicht mehr als 0,6 geben.
Janine tut gerade schnell. Ja, bitte. Schnell den Rechner geholt.
Genau.
Ist 0,47.
Ah, okay. Das ist gar nicht so übel.
Ist gut, ja. Also.
Ja.
Du, was auch ist, sie hat...
Also 80 durch 170.
Und was ist jetzt? Genau, sie ist Talia 80 und er 1,70 ist sie, durch 170.
Ja, 0,47.
Okay.
Also, oh gut, also. Also ist jetzt gar nicht so extrem. Sie hat übrigens auch kein Binge-Eating oder sonst eine Essstörung in der Vergangenheit wie gehabt. Also sie hat eigentlich ein unverkrampftes Verhältnis zum Essen. Wie ich vorher gesagt habe, sogar eigentlich ein positives Verhältnis. Der Hormonstatus, Schilddrüse vor allem, hat man noch gemessen. Das ist unauffällig. Und auch in ihrer ganzen Familie ist Übergewicht nie ein Thema gewesen.
Okay, also genau, Übergewicht oder Adipositas, wenn wir das noch kurz definieren.
Es gibt sicher eine WHO-Definition, Anna. Anja.
Ja, genau. Also, Adipositas ist ein BMI über 30 Kilogramm pro Quadratmeter. Das bin ich jetzt ein bisschen verwirrt wegen Anna.
Sorry, wir haben kein Prosecco getrunken.
Aber ist okay, du kannst mir sagen, wie du willst. Genau, also Adipositas, BMI grösser 30 Kilogramm pro Quadratmeter. Und es ist eigentlich so, auch die WHO hat so ein bisschen Alarm Glocken lassen läuten, weil man hat so hoch gerechnet, dass im Jahr 2025 eigentlich 20% von allen Menschen eben BMI werden haben über 30, also adipös werden sie. Im Vergleich zu zum Beispiel 2016 waren es noch 13% und 1975 nur 3%. Also ist schon noch ein rechter Anstieg, finde ich. Genau. Und Übergewicht bedeutet BMI zwischen 25 und 29,9 Kilogramm pro Quadratmeter. Und was ein hoher BMI vor allem zur Folge hat, das ist ja nicht nur ästhetisch, was manchmal stört, sondern auch, es kann ein Risikofaktor sein für zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für eben Diabetes mellitus Typ 2 zu entwickeln, auch für verschiedene Krebserkrankungen, zum Beispiel Brustkrebs. Und natürlich der ganze Bewegungsapparat, der auch darunter leiden kann, in dem Sinn, genau. Darum, ja, wichtig wäre, dass man wirklich dort wieder zu einem Rückgang kommen von dieser Adipositas.
Ja, wie du sagst, ist eine chronische Erkrankung, also Adipositas, die häufig auch stigmatisiert ist. Gell? Es gibt viele Vorurteile und es gibt viele Faktoren, die dort reinspielen. Wir kommen dann auch noch näher drauf. Du hast gesagt, es sind sehr viele betroffen. Ich habe auch schon gelesen, dass die sagen, wir reden fast von einer Pandemie. Von Übergewicht oder Adipositas. Übrigens, in der Schweiz, im Vergleich zu anderen Ländern, sind mehr Männer übergewichtig als Frauen. Sonst ist es immer umgekehrt. Und in den Adipositas-Behandlungszentren sind aber häufiger Frauen anzutreffen.
Was widerspiegelt das eigentlich?
Die haben mehr Hochzeitskleider sind enger geschnitten. Ja. Ja, wir sind strenger.
Oder werden strenger beurteilt. Das Interessante ist, also, man muss quasi mit dem Übergewicht ein pandemisches Problem lösen. Oder? Und das regt natürlich die Forschung an. Da ist viel Potenzial rum. Dass man quasi wie der Stein der Weisen oder der Weisheit sucht, was man jetzt gegen das Übergewicht kann machen kann, rein mit einem Medikament. Und das, wenn man einen Blick auf die Börse wirft, zeigt es eigentlich, dass die ganzen Peptidhormone, die wir sicher noch dazu kommen, sehr monetär sind und sehr viel Geld abwerfen. Weil halt auch, also einerseits sind sie teuer und andererseits gibt es viele Konsumenten für das.
Genau, man kann eine Lösung anbieten für eigentlich die wenn man nicht sättigbar ist, wie sagt man dem?
Unersättlich.
Unersättlich, genau. Grundsätzlich bei diesen Fettwegspritzen ist meistens, dass man chemisch ein Glucagon imitieren will. Also das ist ein Sättigungshormon.
Das kommt übrigens natürlicherweise im Körper vor. Genau. Also man hat ein Sättigungshormon, aber bei Übergewicht geht das irgendwie aus dem Lot und sättigt eben nicht mehr, weil es hat Konkurrenten, ist auch so ein bisschen ein sensibles Hormon. Und dort setzt man eben, hat man in der Forschung angesetzt.
Genau, und dann hat man da angefangen zu pröbeln und ein paar Aminosäuren austauschen. Und das Ziel ist, dass das möglichst lang im Körper bleibt, also dass die Halbwertszeit dann auch länger wird. Sonst Glucagon wird natürlicherweise täglich im Körper ausgeschüttet, wenn das alles gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn man genug gegessen hat, tut das Hirn aufmelden, hey, ich bin satt, der Magen ist voll und, ja, und die, also die Peptidhormone, eines der berühmten ist das Semaglutid, ist eigentlich grundsätzlich als Anti-Diabetes-Mittel zugelassen worden.
Genau, bei Diabetes weiss man ja, dass man Hormone hat, die das, den Zuckerstoffwechsel regulieren, also das Insulin ist es im Körper. Und wenn man so ein Hormonpeptid, ja, der Name sagt es eigentlich schon, es wirkt wie ein Hormon, aufs Hirn eigentlich auch, wo die Sättigung eben eingestellt wird. Und es ist ein Peptid, also es ist eine kurze Sequenz von einem Eiweiß. Darum, du hast vorhin Aminosäuren gesagt, das sind ja Bausteine für Eiweiß. Das ist
eine gute Ergänzung.
Also eigentlich ist es ein bisschen kontrovers, wenn die Yolanda jetzt so etwas möchte, dass sie wie das Essen vergisst, oder? Aber sie macht eigentlich einen Blog über das Essen. Oder über das Kochen. Also das ist schon noch, ja, ich denke, ein bisschen kontrovers. Aber es geht darum, weil sie auch immer an das Essen denkt, dass sie das Gefühl hat, sie will das für sich selber abschalten, oder?
Ja, genau, dass sie nicht immer so knuspert und knabbert dazwischen oder hier noch ein bisschen etwas nascht, etc. Ja, das, aber sie hat gar nicht gewusst, dass das so auf den Appetit wirkt. Mhm. Sie hat wie gemeint, das Spritze ist einfach und dann nimmst du ab und dann ist alles gut.
Bis ist das Fett weg, oder?
Ja, genau.
Das ist eben ein Hormon und ein spezielles Hormon, das aufs Hirn einwirkt.
Mhm. Genau. Es ist ein Sättigungs-, es hat eine Wirkung auf das Sättigungsgefühl.
Wo eben zentral reguliert wird. Aber gehen wir noch einmal an die Basis zurück. Diabetes und Übergewicht. Von dem haben wir ja jetzt und dort möchte ich gerne gleich noch ein bisschen Grundlagen gehen, bevor wir hier diese wunderbaren Spritzen noch weiter besprechen. Und zwar gibt es ja Grund, wieso Übergewicht entsteht. Und im Fall vom Diabetes ist es so, dass quasi der Körper einen Überschuss hat an Zucker durch die Aufnahme in der Nahrung. Das sind Kohlenhydrate oder auch wirklich das Süße, wie man es kennt. Und dann tut der Körper, also die Bauchspeicheldrüse, tut das wieder regulieren, indem es den Blutzuckerspiegel senkt über das Insulin. Das muss so sein, weil einfach zu viel Zucker im Blut macht Schäden, Entzündungen, greift Strukturen an. Darum ist das Insulin eigentlich als Regulator da, möglichst immer einen konstanten Blutzuckerspiegel herzubringen. Das Problem ist dann das, wenn immer viel Zucker kommt, ist natürlich viel los da in der Bauchspeicheldrüse und das heisst, Zellen müssen auch viel aufnehmen, weil der Zucker geht eigentlich vom Blut nachher in die Zellen, in die Muskeln und die Leberzellen. Wenn natürlich der nicht genügend kann verbrannt werden, dann bildet das Depot. Also da wird aus dem Zucker nachher Fettgewebe aufgebaut. Und das ist dann wie ein Teufelskreis, wenn natürlich das immer am Laufen ist, auch in der Nacht, wo sonst Fett verbrannt wird, weil eigentlich kein Zucker nachkommt, oder? Dann hat der Körper Zeit, um seine Depot zu verbrennen. Dann stellt sich die Fettverbrennung dann komplett ein und das Fett, das wir ja, auch verbrennen können, bleibt dann eigentlich liegen, beziehungsweise das Fett, das man dann über die Nahrung auch noch aufnimmt, geht auch ins Depot. Und je mehr Fettgewebe man im Bauch hat, umso ründer wird man und das Fettgewebe, gerade das Bauchfettgewebe ist ein endokrines Organ. Das heisst, es tut selber auch wieder Entzündungsbotenstoffe und Hormone herstellen, die im ganzen Orchester da mitwirken und eigentlich nicht zum Vorteil von einer guten Gesundheit. Und da gibt es, wenn das eskaliert und die Bauchspeicheldrüse erschöpft ist und nicht mehr Insulin noch produzieren, also zu wenig Insulin zur Verfügung gestellt, dann redet man von einem Typ 2 Diabetes. Das ist der Manifest Diabetes. Vorher bei dieser Insulinresistenz, wo man zwar noch Insulin hat, aber den Zucker nicht mehr genau brauchen in den Zellen, dann redet man vom Prädiabetes. Und dann gibt es so einen Schutzmechanismus.
Du hast jetzt vorhin noch gesagt, eben, dass der Zucker ist konstant hoch im Körper. Das ist mir noch in den Sinn gekommen. Man sagt ja auf Englisch auch Break, jetzt kann ich es nicht sagen, jetzt kommt wieder das Englische, Breakfast, mhm. oder auf Französisch Déjeuner, mhm. dass eigentlich das Morgenessen die Beendigung von der Fastenzeit sollte sein, täglich. Mhm. Und so wie du jetzt beschrieben hast, ist das dann eben nicht mehr immer der Fall.
Also beim Diabetes ist der Blutzuckerspiegel eben zu hoch und generiert Schäden. Das ist dann, wenn man eine Therapie einleitet oder eben, wenn man das Übergewicht wieder loswerden sollte. Weil das ist die gute Nachricht. Beim Typ-2-Diabetes kann man in den meisten Fällen durch die Gewichtsabnahme, durch das Fettgewebe, das man wieder abbaut, und durch die Lifestyle-Änderungen quasi das völlig irreversibel machen. Also man kann einen Typ-2-Diabetes wieder loswerden.
Im Gegensatz eben zum Typ 1, den ich auch schnell einwerfen wollte, das ist ja eigentlich eine Autoimmunerkrankung, wo man von Anfang an eben zu wenig von diesen insulinproduzierenden Zellen hat. Und den braucht man unbedingt, muss man ja Insulin haben oder zu sich führen. Oder? Das ist dann der Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2.
Genau.
Der Typ 1 ist eben nicht reversibel.
Genau, das sind die Bauchspeicheldrüsenzellen, die Insulin produzieren, zerstört genau. durch die autoimmune Reaktion. Genau.
Gut. Also du hast jetzt vorhin sehr schön gesagt, Lifestyle, ganz wichtig, Lifestyle-Änderungen. Natürlich gibt es zum Teil auch sagen wir mal, wenn man das probiert und es eben immer Jojo-Effekt und so weiter, dass man dann irgendwann schon sagt, okay, jetzt gehe ich zum Chirurg, ich brauche ein Magenband, einen Magenbypass etc. Und jetzt ist es ein bisschen so, dass irgendwie, es gibt so einen Game-Changer, wenn man dem so sagen kann. Es gibt etwas, was man noch zum Lifestyle suchen kann machen oder einnehmen und initiieren, das ist ja eine Spritze eigentlich, wo vielleicht noch, oder wo man eben so wo Hochpreis wird, oder?
Genau, ich finde quasi das Bindeglied zwischen den Lifestyle-Massnahmen, die ganz wichtig sind, und den doch grossen Operationen, die es gibt. Und das wird jetzt angepriesen als Game-Changer in der Adipositas-Therapie.
Aber
wichtig ist mir einfach noch zu sagen, oder? Wenn man zum Arzt geht, kann man nicht einfach sagen, so jetzt die Spritze daher. Also man muss Kriterien erfüllen. Man muss Sachen schon ausprobiert haben, auch andere Medikamente, die es schon auf dem Markt gibt, eben Lifestyle und erst unter gewissen BMI haben. Und das entscheidet dann der Arzt eigentlich, ob es
eigentlich nicht nur die Spritze allein, sondern man muss zusätzlich eine gewisse Trainingseinheiten muss man dokumentieren und erfüllen. Ja. Man muss eben die Ernährung umstellen. Also es ist nicht so einfach, ich möchte gerne die Fett wegspritzen haben und that's it. Also es hat Auflagen. Und ich denke, für die Ernährung könnte man ja sagen, also wenn man weniger isst, das wirkt natürlich, also täglich schon nur 500 Kilokalorien weniger, das entspricht glaube ich so 6-7 Lindor-Kugeln pro Tag.
Ich möchte es noch ein bisschen für Jolanda deftiger ausdrücken, jetzt auf dem Bauernhof.
Hast du noch eine andere
10 Vergleich? Scheiben Bauernsalami.
Okay, das sind wir lieber Lindor bei mir.
Aber der Salami.
Ich bin das Gleiche mit euch beiden.
Genau. Aber es gibt ja auch noch andere. Also ich glaube, es ist niemand 6-7 Lindor. Ich kenne zwar jemanden, der sehr gerne 6-7 Lindor-Kugeln pro Tag würde essen. Ein lieber Gruß. Aber es gibt zum Beispiel auch andere kalorienreduzierende Shakes, oder?
Genau.
Man könnte nehmen, dass man die 500 Kalorien weniger hätte pro Tag.
Dass man das einsparen kann. Also man kann zum Beispiel eine Mahlzeit ersetzen mit Shakes. Es gibt mittlerweile ganz gute. Also dort lohnt es sich so ein bisschen zu schauen, dass es ausgewogen ist, mit Mikronährstoffen angereichert und proteinreich. Wichtig ist einfach, bei all dem, was man macht, dass man auch an die Muskeln denkt. Sei es mit den Aminosäuren, die die Muskeln häufig auch Freude haben, Protein, aber die Muskeln selber auch bewegt, ausführt.
Das sind super Verbrenner, Muskeln.
Das hast du jetzt schön gesagt. Mhm.
Genau, und man sagt so ein bisschen, der Kalorieneffekt, oder der Kalorien reduzieren hat einen grösseren Effekt als Sport eigentlich, aber eben die Kombination wäre einfach das wäre das
Ideale.
Unschlagbar, ja. Genau.
Genau, und dann gibt es ja grundsätzlich in der Pharmakotherapie jetzt nicht erst seit Kim Kardashian und Elon Musk seinem Wohlstandsbuch Therapieformen. Janine, was hat es da sonst schon gegeben vorher?
Also das Bekannte war ein Wirkstoff in einer Tablette, ein Orlistat, das kann man glaube so sagen. Das ist ein Wirkstoff, der die Fettaufnahme im Verdauungstrakt vermindert hat. Also das Fett ist nicht aufgenommen worden. Das hat aber regelmässig, muss man das einnehmen. Und die unangenehme Nebenwirkung von den Fettstühlen, die wirklich extrem stinken und auch sehr unerwartet kommen, die führt halt
also
dazu,
dass... Also unerwartet kommen, einfach, dass man plötzlich muss?
Ja, oder plötzlich was? Muss, oder? Kommen dann so... Ja.
In den unmöglichsten Moment.
Knall auf Fall.
Ja.
Genau. Ja, also okay. Bei Donen, sicher nicht bei allen, aber das wird einfach als sehr unangenehm empfunden und Compliance ist dann dementsprechend Akzeptanz ja nicht immer so gegeben. Vor allem eben, weil man... ja, und da muss man sagen, man muss halt auch die Ernährung umstellen. Also es funktioniert dann auch nur, wenn man sehr fettreich gegessen hat. Da geht es jetzt nicht unbedingt auf Kohlenhydrate. Gibt es auch freiverkäufliche Sachen natürlich, die Kohlenhydrate reduzieren und auch Fett. Ja, das ist so das, was lange bekannt ist. Dann, eben was neuartig dazugekommen sind die Appetitverminderer, die Anti-Diabetes-Mittel, die dann zwei Produkte auf dem Markt Zulassung bekommen haben, einfach zum Gewicht abnehmen, also nur als Appetitzügler, sogenannte appetitvermindernde Anti-Adiposita.
Aber nur bei BMI über 30?
Über 30, genau. Oder? Nur wenn man die Kriterien eben erfüllt, gibt es zwei, wo man dann nur zum quasi als Unterstützung zu der Lifestyle-Änderung und der Basis quasi, wenn man noch Grunderkrankung hat, quasi kann dazu nehmen. Die sind jetzt in der Schweiz schon länger zugelassen. Man hat sie in den Medien auch immer wieder gehört. Oder die sind wieder nicht mehr lieferbar gewesen, weil die zwei, die zugelassen sind, um wirklich Gewicht zu verlieren, sind dann auch teurer gewesen als die gleichen Wirkstoffe, die bei der Diabetestherapie eingesetzt worden sind. Und dann hat man die Diabetesmittel, die für Diabetiker gedacht gewesen wären, Off-Label-Use, eben dann weltweit zum Abnehmen, als Fett wegspritzen gebraucht. Und dann sind die haben die gefällt. Und das ist...
Der Diabetiker gefällt? Also eigentlich denen, die es wirklich nötig hätten?
Das ist eigentlich gar nicht ein schöner Effekt gewesen, oder? Die haben dann zum Teil müssen ihre Grundtherapie wieder umstellen auf ein Basisinsulin. Und das hat man eigentlich, von dem will man ja eigentlich wegkommen, damit man auf dem Weltmarkt nicht so viel Insulin muss herstellen, weil das ist eine aufwendige Geschichte. Und es ist für die Endokrinologen ein bisschen schwieriger, auch das zu einstellen. Es ist mit diesen neuartigen Produkten, die man einmal in der Woche kann spritzen, einfach viel einfacher, auch für einen Diabetiker. Mhm.
Und nochmal zum Sagen, eben, die Krankenkasse zahlt zwar eben auch bei Adipositas, aber...
Nicht jedes, aber das Neueste noch nicht.
Genau, ja. Aber es ist aber so, man muss nachweisen, dass man wirklich Kilo verliert, man muss nachweisen, dass man verstärkt körperlich aktiv ist. Also das ist nur dann, wird so gezahlt und eben maximal für 3 Jahre und es muss immer durch einen Spezialist verschrieben werden. Also ich kann es jetzt nicht einfach so...
Der Hausarzt kann es nicht einfach.
Und der Hausarzt auch nicht, es muss wirklich so ein Endokrinologe oder Adipositas-Spezialist verschreiben.
Und das ist auch richtig so. Mhm. Aber
genau aus dem Grund.
Dem Phänomen, genau. Oder? Weil es kann nicht sein, dass eigentlich die, die wirklich, Diabetes ist eine Erkrankung, wir haben gehört, was es für Folgen kann haben auf Gesundheit und da kann es nicht sein, dass denen das fehlt, oder?
Gut. Wenn wir nochmal zur Yolanda zurückgehen, also, oder Was hast du noch für einen Input, Priska?
Ich habe noch einen, ganz kleinen. Halt mich aus. Also, es klingt auch alles so einfach, oder? Man spritzt und super. Also, die Sachen haben auch Nebenwirkungen. Es ist dann nicht so ohne. Also, wir haben hier schon Kundschaft gehabt, die gefunden hat, es sei nicht so gut gegangen während dieser Therapie.
Ja, also zum Beispiel mit was?
Übelkeit. Man fühlt sich elend, wie sie sagen, so ein flaues Gefühl wie bei einer Magen-Darm-Grippe. Das ist so ein bisschen das Typische.
Und eben, und keine Lust mehr auf zu essen, also Appetitverlust, der kann schon auch als Einschränkung von Lebensqualität angeschaut
werden. Absolut.
Es gibt noch Nebenwirkungen, zum Beispiel, dass man vor die Magenentleerung halt langsamer ist. Und das hat einen Einfluss, zum Beispiel, wenn man eine Operation plant, aber das wäre jetzt eine längere Geschichte.
Aber ich nehme noch Wunder, das Gegenteil von eben jetzt dem Medikament, das der Appetit wirklich zügelt oder fast, dass man das nicht mehr hat. Was ist mit dem Apero eigentlich? Kannst du noch, also, was sind so Sachen, die eigentlich den Appetit ein bisschen steigern können? Darum macht man das Apero eigentlich, oder? Dass man richtig Lust hat auf das Essen.
Ja, das Aperitivo ist meistens etwas Bitters. Mhm. Also das ist, das gibst du oder nimmst du, für die Magensäfte anzuregen. Also das ist wirklich für, als Einstimmung zum, auf das Essen. Da hat man gewisse Speichelproduktion hat man schon. Es gibt vor allem Bitterstoffe, Gewürze, auch in der Ernährung, beim Kochen, für wieder bei der Jolanda zu bleiben. Was kommen denn für Bitterstoffe in den Sinn, Janine?
Also mir kommt Campari Orange
in den Sinn. Ja, der Wermut, der gelbe Enzian ist einer. Eben, wir haben es im Chicorée.
Ja.
Und einfach bitter geht über das Hirn und schon Verdauungssäfte ausscheiden. Das ist so ein bisschen der Effekt.
Also schon fast, wenn man nur daran denkt, ja. Fährt man schon anfangen zu säufern.
Genau, das ist aber beim Zucker auch so. Also wenn du fest an Zucker und Süßes denkst, gibt es schon kleine Insulinausschüttungen. Mini, ja.
Gut, jetzt hast du sicher Jolanda ganz viel über das erzählt, was wir jetzt so darüber geredet haben. Aber was hast du jetzt ihr empfohlen?
Also zuerst hat Jolanda natürlich das alles nicht gewusst. Sie wollte einfach ihre Spritzen wollen und sie hat nicht zu wissen gewusst, dass der Appetit ihr vergeht. Und, das, und sie hat sich jetzt plötzlich wirklich Gedanken gemacht, dass sie vielleicht ihr Hobby, ihre Leidenschaft mit dem Kochen, dem Kochblog ernsthaft in Gefahr kommt. Und sie hat sich dann auch überlegt, also sie hat auch realisiert, dass sie mit ihrem BMI von 27 gar nicht die Kriterien würde erfüllen, dass zum Beispiel auch die Krankenkasse das würde zahlen. Und sie hat dann gesagt, okay, sie hat dann verrechnet, gesagt, okay, es geht noch etwa ein Jahr bis zu diesem Hochzeitskleid.
Ich wollte sagen, sie hat ja noch 12 Monate Zeit.
Mhm.
Ja.
Ja, du, ich habe gesagt...
Ist ihr ein Sportprogramm zusammengestellt?
Ja, ein spezifisches Sportprogramm zusammengestellt. Ich habe natürlich noch gefragt, ob sie einen Hund hat, dort auf dem Bauernhof, wo sie jetzt neu lebt, wo sie regelmässig spazieren kann, um schon mal die Schrittzahl aufzutun. Also sicher mal den Grundumsatz aufzutun und Bewegung in die Muskeln reinbringen. Das war mal das Erste, was ich empfohlen habe.
Was ist also jetzt so, wenn du jetzt abnehmen willst, welche Sportart würdet ihr empfehlen? Also, oder wie viele Minuten pro Woche? Gibt es da eine Regel?
Also grundsätzlich empfiehlt man eine Mischung zwischen Ausdauer und Kraft. Aber Ausdauer hat, da habe ich eine Regel gefunden. Man muss aber wirklich, wenn man jetzt die 7 Kilo abnehmen will, wie Jolanda, muss man pro Woche 4 Stunden im aeroben Bereich trainieren. Ich musste schnell einmal nachschauen, welche Sportarten das sind. Also das sind Joggen, Velofahren oder Schwimmen.
Also gut, 4 Stunden auf dem Velo?
Ja.
Wenn Sie... quasi auf dem Bauernhof sich ein bisschen reingeht, dann schafft sie die 4 Stunden schon, in diesem Bereich zu arbeiten.
Aber dann musst du recht viel jetten.
Jetten und bei den Säuen und Fütterung und ins Land raus gehen, die Neune bringen in ihrem Amore.
aber vielleicht gleich noch auch so, vielleicht ein Spinning würde ich noch empfehlen. Nein, vielleicht noch wirklich so 2 bis 3 Lektionen Spinning pro Woche.
Und sie wohnt sicher nicht in der Stadt, das heisst immer mit dem Velo in der Stadt.
Genau,
und nicht E-Bike.
E-Bike abgeben.
Ja, genau.
Da hat sie auch schon etwas.
Das finde ich eine super Empfehlung, weil ich bin ganz dafür, dass man sich auf das halbe Kilo in der Woche beschränkt.
Also wo man verliert.
Ja, max. Ein halbes Kilo. Dann kann man auch sicher gehen, dass man eben nicht das Muskelgewebe geht.
Also ein halbes Kilo in der Woche oder im Monat?
In der Woche, das ist okay. Also 2, setzt nicht, also mehr darf es nicht sein, das ist wirklich das Max.
Mhm.
Aber meistens stagniert das so, und dann schafft man vielleicht 1 Kilo im Monat.
Mhm.
Aber in der Anfangsphase, wenn man so Lifestyle ändert, kann es gut ein halbes Kilo sein. Aber mehr darf es eben nicht, sonst ist es mehr Wasser und Muskelgewebe. Und wenn man noch bedenkt, dass nach einem Jahr von den Leuten, die Fett wegspritzen zum Abnehmen nimmt, wenn die aufhören, haben etwa 2/3 nach einem Jahr, wie gesagt,
nimmst fast 2/3 von den Kilo, die du abgenommen hast, wieder zu.
2/3 vom Ausgangsgewicht, das sie hatten, haben sie eigentlich schon wieder auf der Rippe. Von dem her.
Wir müssen es wirklich, also wenn man will, mit dieser Fettwegspritze langjährigen Erfolg hat, müsste es eigentlich durchgehend nehmen. So viel Stand des heutigen Wissens.
Mhm. Ja. Aber das ist ja nicht zugelassen, oder man hat noch gar nicht so.
Man hat eben keine Langzeiterfahrung. Genau. Es sind sehr neuartige Medikamente, das ist so.
Also wir sind eher vorsichtig. Ich sehe natürlich schon die Chancen, die es geben könnte, oder Benefit auf die Langzeitgesundheitsfolgen, die man aber auch hat, wenn man einfach sonst würde abnehmen. Anja, ich habe noch eine Frage an dich als Gynäkologin.
Mhm, Achtung.
Der Menopelli. Wenn man plötzlich ab einem gewissen Alter nicht nur eine Taille zunimmt, sondern so ein Bäuchli bekommt. Was hast
ja,
du da
das wäre jetzt wieder ein Podcast glaub, für sich, den wir vielleicht mal machen. Aber ja, es ist tatsächlich so, also das geht jetzt, Jolanda ist ja noch nicht in der Menopause.
Mit den 37.
Mit denen, aber es ist tatsächlich so, dass man wirklich in den Wechseljahren etwa 0,5 Kilogramm pro Jahr zunimmt, also etwa 10 Kilo in einem Zeitraum von zwischen 40 und 60 Jahren. Und meistens fängt das eben auch schon an, in Perimenopause. Also das heisst, genau, das ist nicht so, dass das einfach erst nachdem man in die Menopause kommt, dass das anfängt, sondern eben, man kann es schon ab 40 haben. Dass sich der Körper oder die Körperzusammensetzung ändert. Es kommt zur Abnahme von Muskelmasse und einfach zur Zunahme vom Bauchumfang.
Und warum und ist das so?
Das hat schon mit dem Östrogenabfall zu tun. Das führt zum Rückgang von der Skelettmuskulatur. Und die Skelettmuskulatur ist eigentlich mega etwas Cooles, weil die definiert den Ruheenergieverbrauch. Also das heisst, je weniger dass man Muskulatur hat, desto mehr sinkt der Energieverbrauch. Also das der Körper benötigt eigentlich weniger Kalorien, also man müsste eigentlich weniger Nahrung zu sich nehmen. Und das Gemeine ist aber auch noch das Östrogen, das sind eigentlich so ein bisschen Appetithemmer. Und wenn die wegfallen, haben wir eigentlich mehr Appetit. Also das heisst, wir bräuchten weniger, aber wir haben mehr Appetit. Und darum sammelt sich das eben eher so ein bisschen im viszeralen Fett, also in der Bauchregion an, wo wir einfach eine Tendenz dazu haben, das überschüssige Fett dort zu speichern. Weil, im Gegensatz vielleicht zu Jungen, also bei Pubertät, wenn man eher so ein bisschen Hüftoberschenkel...
Es gibt eine Fettumverteilung, ja, durch den Hormonmangel auch, ja.
Genau, also so ein bisschen vom Birne zum apfelförmigen Körper eigentlich. Mhm. Und Östrogen ist auch noch spannend, weil wir vorhin über Insulinresistenz haben geredet. Also Östrogen tut eben auch die Insulinsensitivität steigern, also dass eben die Zellen besser reagieren auf das Insulin. Und wenn das also wegfällt, sind wir auch eher tendenziell also ein bisschen Insulinresistent, oder? Mhm. Genau. Also es ist nicht nur ein, sage ich mal, es ist nicht nur so ein Gefühl von der Frauen, es ist und nicht irgendein Mythos, sondern es ist eben wirklich tatsächlich ein Fakt.
Da haben wir ja eine schöne Abrundung zu den Take-Home-Messages für die Jolanda, aber auch für alle. Die Jolanda hat jetzt den Vorteil, dass sie jetzt auf einen Bauernhof kommt, wo man wirklich viel draussen kann und sich bewegen kann, wo sie ihren Garten kann machen kann, ein bisschen Selbstversorgung. Aber grundsätzlich würde ich allen empfehlen, auf die natürliche Sättigung zu setzen. Das kann man mit viel Gemüse und Salat, also Ballaststoff und Sättigen, Früchte vielleicht im Verhältnis zum Gemüse und dem Salat weniger, weil es halt auch eben Zucker und Insulinausschüttungen kann geben. Da gibt es sicher vorteilhafte Früchte wie Beere oder eine Papaya. Was auch noch so ein guter Tipp ist, dass man ungesalzene Nüsse, Samen, Kern oder fermentierte Milchprodukte wie Joghurt, Käse vorzieht. Also das Essen starten mit diesen Sachen. Da gibt es auch neueste Bücher, wo man das quasi in den Kohlenhydraten vorschiebt und dafür Getreide, Weissmehlprodukte reduzieren oder vor allem durch Vollkorn ersetzen und kombinieren mit tierischen Eiweiß oder gute pflanzliche Öle. Ich empfehle auch immer ein Esstagebuch zu machen, weil manchmal ist man sich gar nicht bewusst, wie viel man dann noch zwischendurch isst. Es wäre eben gut, wenn man so wie intervallmässig Pause hat, keine Nahrungszufuhr hat. Und in der Nacht besonders eine lange Pause macht, wenn es geht, mal 16 Stunden. Das kann man zum Beispiel zur Nacht weglassen oder zum Morgen.
Ja, und vielleicht auch nicht bei der ersten Regung vom Appetit gerade anfangen losnacken, sondern vielleicht mal probieren, ob man vielleicht mit einem Glas Wasser oder mit einem Früchtetee,
genau,
ungesüßt natürlich, schon einen Effekt herbringt. Manchmal hat man auch Durst und meint, es sei Hunger.
Mhm.
Das kann so ein Trick noch sein.
Und das, was du gesagt hast, eben wirklich wenigstens beim Trinken nichts Süßes nehmen. Das sind sich da auch nicht bewusst, dass ein Schorle einfach auch sehr viel Zucker hat, obwohl es nur ein Schorle ist.
Und falls die Jolanda mal Kinder hat, ist das umso wichtiger. Man weiss einfach, wenn Kinder schon übergewichtig sind, die Anzahl Fettzellen, die sind nicht definiert für das ganze Leben. Und dort kann man bei Kindern einen guten Einfluss haben, wenn man schon mal einfach nur darauf schaut, was das Kind so den ganzen Tag durch trinkt.
Schon in Schwangerschaft sollte man sogar schon schauen, was man isst. Ja. Ich kann sogar der Embryo kann man so imprinten, dass die dann so mehr Verlangen haben auf, ja, auf irgendwelche Stoffe.
Und oder eben, man kann auch zum Beispiel, wenn man jetzt nicht zukommende Unmengen Gemüse essen, kann man auch Ballaststoffprodukte kaufen und aufrühren im Wasser, weil das sind eben auch, Ballaststoffe sind eigentlich natürliche Appetitzügler, wenn man so will. Die Quellen und Sättigen geben Volumen, aber geben keine Kalorien.
Und Darmbakterien haben auch noch gerade Freude daran. Im Gegensatz dazu haben Darmbakterien nicht Freude an Fertiggerichten, also die Convenience Food ist zu vermeiden. Das ist jetzt bei Jolanda auch gut, weil sie da fast selbstversorgerisch im Garten. Also in meiner Fantasie ist es schon fast ein autarker Betrieb dort. Da bist sie nur aufs Land gezogen. Es hat vielleicht damit zu tun, dass ich jetzt selber auf einem Bauernhof wohne, einen Monat lang. Sie dir mal erzählen. Und etwas ist mir noch in den Sinn gekommen. Es gibt neuere Daten zu der Thermogenese. Das ist eigentlich die Wärmeproduktion vom Körper, die auch den Kalorienverbrauch anregt. Also man empfiehlt mittlerweile im Schlafzimmer eine Temperatur von 17 Grad, das ist wirklich wenig, und auch sonst die Räume nur etwa auf 20 Grad einzustellen. Eisduschen, ich komme wieder mit dem Wim Hof, falls man so einen Eisbottich vielleicht in diesem Bauernhof noch hat, wäre gut für das Immunsystem und auch für die mentale Stärke und Wärmebildung vom Körper.
Also ich muss jetzt sofort das Öffeli hinter mir abschalten.
Das ist immer heiß.
Ja, genau. Ich muss unbedingt ein bisschen kühlen in diesem Fall. Und ja.
Ja, die Jolanda hat jetzt noch Zeit, ihre Pöstchen wegzubringen. Und sonst schauen wir ein paar Monate vor der Hochzeit noch eine Strie.
Genau. Super. Also, merci für Zuhören.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.